Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht es heute um die Taxonomie-Debatte, die in der Politik gerade für heftige Diskussionen sorgt. Die Idee der EU-Kommission, die Kernkraft künftig als nachhaltig und klimafreundlich einzustufen, um sie Investoren schmackhaft zu machen, die stößt bei vielen Wissenschaftlern nämlich auf Unverständnis.
Das ist einfach eigentlich keine gute Entwicklung. Also die Wissenschaft ist sich darüber einig, dass Atomkraft halt nicht nachhaltig ist. Und das ist halt einfach jetzt ein Greenwashing dieser Technologie. Es signalisiert einfach ein Weiter-so von dem aktuellen System. Und das ist einfach fatal für die Energiewende, also aber auch natürlich auf europäischer Ebene.
Mit dem Infrastrukturexperten Ben Wieler von der TU Berlin sprechen wir gleich ausführlich über seine Einschätzung der Taxonomie-Debatte. Außerdem gehen wir der Frage nach, welchen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Corona-Warn-App eigentlich geleistet hat. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn die Europäische Union es schaffen will, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null runterzufahren, dann müssen staatliche und private Investoren in den kommenden Jahren viele Milliarden in nachhaltige Energieversorgung stecken. Welche Technologien dabei besonders klimafreundlich und förderungswürdig sein sollen, das sollen die Leitplanken festlegen, die die EU-Kommission in Brüssel jetzt vorgelegt hat. Dass Kernenergie dabei als nachhaltig eingestuft werden soll, das dürfte der französischen Nuklearindustrie zwar gelegen kommen. Ansonsten gibt es aber vielerorts Kopfschütteln über diese Klassifizierung und Kritik zum Beispiel aus Wien, aber auch aus Berlin. Argumente, die den Kritikern helfen könnten, ihre Position zu verdeutlichen, wurden im Oktober formuliert in einer Studie, erstellt von den Scientists for Future, die zu dem Schluss kommt, Kernenergie ist keine Technologie zur Lösung der Klimakrise. Einer der Autoren ist der eben schon gehörte Ben Wieler von der TU Berlin, Infrastrukturforscher. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was sind denn die zentralen Argumente, die Sie zu diesem Schluss haben kommen lassen?
Aus unserer Sicht ist halt Kernenergie erstens mal die gefährlichste Art, Strom zu produzieren. Das sieht man auch schon daran, an den Unfällen, die bekannt sind, Tschernobyl, Fukushima. Das sieht man aber auch aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sicht, dass der Betrieb bis heute einfach nicht versichert ist. Hinzu kommen die Gefahren der Proliferation, also sprich der Verbreitung von waffenfähigem Spaltmaterial. Es gibt auch die Risiken des hochradioaktiven Abfalls. Ein anderer Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Es ist halt einfach keine wirtschaftliche Art, Strom zu produzieren. Es war immer die teuerste Art, Strom zu produzieren. Auch Laufzeitverlängerungen sind teurer als die Investitionen in Erneuerbare. Also auch hier sehen wir keinen Grund, nochmal in Kernkraft zu investieren. Ein anderer Aspekt ist die zeitliche Verfügbarkeit. Es braucht einfach sehr lange, Atomkraftwerke gerade zu bauen, 15 bis 20 Jahre. Hier ist dann noch nicht mal mit eingerechnet diese lange Planzeit im Vorfeld des Baus. Das gilt auch für neue Technologien, sind eigentlich nicht zeitlich verfügbar in dem Rahmen, den wir jetzt brauchen, um wirklich die Krise des Klimawandels anzugehen. Das ein weiteres Argument ist halt die sozial-ökologische Transformation. Kernkraft ist transformationsresistent. Es blockiert sozusagen die notwendige Investition in Richtung zu einem gesellschaftlichen, zukunftsfähigen, klimaneutralen Energiesystem. Erneuerbare Energien und Kernenergien stehen in Konkurrenz zueinander und beide zerstören sich gegenseitig das Geschäftsmodell. Es ist auch innovationsblockierend. Das ist auch wichtig, wenn wir über die Taxonomie reden. Bis dato wurde keiner Energietechnologie so viel subventioniert, die Forschung der Technologie, wie bei der Kernenergie. Auch heute fließt immer noch mehr öffentliches Geld in die Kernenergie als in die Erforschung von Erneuerbaren. Und das Geld wäre hier einfach sinnvoller angelegt. Das sind so die wesentlichen Punkte.
Also die drei wichtigsten, die Sie zuerst genannt haben, waren: Kernenergie ist zu riskant, sie ist zweitens zu teuer bzw. nicht wirtschaftlich oder rechnet sich nur dort, wo der Staat massiv subventioniert. Genau. Und das dritte war, der Vorlauf, um wirklich einen nennenswerten Impact in Sachen Klimaschutz zu leisten, wäre zu groß, weil solche Anlagen über viele Jahre geplant und gebaut werden müssten.
Genau.
Viele dieser Argumente sind aber auch nicht ganz neu, die stehen ja schon lange im Raum. Wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund die aktuelle politische Debatte jetzt in Brüssel über die Taxonomie, wo es ja letztlich darum geht, dass der Kernenergie das Label grüne Energie, nachhaltige Energie aufgeklebt werden soll?
Das ist einfach eigentlich keine gute Entwicklung. Also die Literatur, die Wissenschaft ist sich darüber einig, dass Atomkraft halt nicht nachhaltig ist. Und das ist halt einfach jetzt ein Greenwashing dieser Technologie. Es signalisiert einfach ein Weiter-so von dem aktuellen System. Und Was man aber auch zeitgleich sehen muss, ist irgendwie diese Frage, ja, wenn wir dann jetzt neue Kraftwerke bauen wollen, das sind ja dann Kraftwerke, so wie ich es verstanden habe, bis 2045, die die Baugenehmigung bis dahin haben. Das ist ja dann auch keine Brückentechnologie, weil die Kraftwerke sind ja dann noch im 22. Jahrhundert am Netz.
Was wären denn die konkreten Folgen, falls es nun tatsächlich so kommen sollte, wie man sich das in Brüssel ausdenkt? Also der Ministerrat tagt ja Ende Januar und so wie es gerade aussieht, werden die Deutschen den Franzosen ihre Liebe zur Atomindustrie abnicken und die Franzosen nicken den Deutschen ihre Liebe zur Brückentechnologie Erdgas und Nord Stream 2 ab. Was wären die ganz konkreten Folgen innovationstechnisch und politisch?
Die konkreten Folgen, wie ich meinte, ist halt einfach ein Signal, dass es so weitergeht. Und wir halten an dem Energiesystem fest. Wenn man von Brückentechnologien redet, dann heißt das ja auch implizit gleich, dass diese Technologien halt nicht nachhaltig sind. Man gibt es ja gleichzeitig zu. Und trotzdem signalisiert man, dass man doch erstmal dann wieder hier investieren soll. Das ist einfach das falsche Signal. Weder Gas noch Atom sind nachhaltige Technologien. Und das Geld wäre halt sinnvoller, gleich in Erneuerbare zu investieren. Eine andere Frage, die auch wichtig ist, wenn man sich die Atomwirtschaft anguckt, ist dann die Frage, wer soll denn diese Kraftwerke bauen? Die westliche Atomwirtschaft ist ziemlich am Ende. Framatom wurde vom französischen Staat hat einen Bailout bekommen, damit sie am Leben bleiben. Flamanville ist immer noch nicht fertiggestellt. Westinghouse aus den USA hat 4 Kraftwerke in den USA begonnen, 2 davon abgegeben, obwohl 50% gebaut wurden, weil es einfach zu teuer wurde und kein Ende in Sicht war. Also man riskiert halt hier auch, was bei der Atomkraft sehr gut beobachtbar ist, dass man auch Bauruinen hat. Zum Beispiel auch ein anderes Land, was das schon erfahren hat, ist auch Polen, wo man immer wieder hört, dass sie auch bauen wollen. Polen hat auch schon mit 2 Kraftwerken angefangen zu bauen und die dann auch wieder aufgegeben. Und das sind halt einfach Gefahren, dass man jetzt Geld, was sinnvoller in woanders investiert wäre, einfach in 2 Technologien investiert, die nicht nachhaltig sind.
Infos und Einschätzungen zur Taxonomiedebatte waren das von Ben Wheeler von der TU Berlin.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
1998 begannen Forscher der Uni Mainz, systematisch Bohrungen am Grund von Vulkanseen in der Eifel zu machen. Ihre Hoffnung, die Sedimentschichten dort am Grund, die müssten sich doch als natürliches Klimaarchiv nutzen lassen, um die Klimageschichte der Region präzise rekonstruieren zu können. Michael Stang hat nachgefragt, wie nah die Forscher ihrem Ziel gut 20 Jahre später gekommen sind.
Der Name Vulkaneifel deutet darauf hin, dass in diesem deutschen Mittelgebirge früher, zumindest geologisch betrachtet, deutlich mehr los war als heute. Heftige Vulkaneruptionen hinterließen dort die sogenannten Mare, kilometergroße Schüssel- oder trichterförmige Mulden, die mit Wasser gefüllt waren oder sind. In der Eifel sind mehr als 70 solcher Marvulkane bekannt. In 12 der Krater befinden sich bis heute Seen. An ihrem Grund befindet sich ein einzigartiges Klimaarchiv, das Frank Sirocco seit über 20 Jahren fasziniert.
Sie sind sehr tief. Viele haben keinen Zufluss und keinen Abfluss. Das Wasser steht in diesem Krater und wird dadurch im Bodenwasser sauerstofffrei. Und dadurch gibt es keine Organismen, die das Sediment durchwühlen. Sondern wenn da 1 Millimeter reinfällt, dann bleibt dieser 1 Millimeter auch als schöne, saubere Schicht liegen. Und so können Sie Jahr für Jahr, Millimeter für Millimeter die Sedimentationsgeschichte ablesen. Das ist wirklich etwas Einmaliges. Das gibt es so in dieser Form eigentlich in ganz Mitteleuropa nur in der Eifel.
Frank Sirocco ist Professor für Geowissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seit 1998 leitet er in der Eifel das Projekt ELSA, bei dem sein Team systematisch alle Marseen und Trockenmare erforscht, mithilfe von Sedimentbohrkernen. Das Ziel? Die Rekonstruktion der Klimageschichte der vergangenen 60.000 Jahre.
Wenn wir auf den Marseen arbeiten, wird eine Schwimmplattform aufgebaut. Darauf steht ein Dreibein. Am Seil wird ein Kerngerät runtergelassen und dann so 10, 15 Meter tief in das Sediment hineingedrückt. Dann kommt ein Kern hoch, der hat etwa 10 Zentimeter Durchmesser.
In ausgetrockneten Marseen haben die Forschenden sogar mehrfach über 100 Meter lange Bohrkerne gezogen. Die Abfolge der Sedimentschichten darin ist enorm präzise. Ein streifenförmiges Muster verschiedener Grau- und Brauntöne, das aussieht, als wäre es mit einem Lineal gezogen und eine Zeitreise über zehntausende Jahre in die Vergangenheit ermöglicht. Exakte Zeitmarken wie etwa das Tschernobyl-Unglück 1986 lassen sich anhand des Cäsium-137-Niederschlags genauso nachweisen wie bestimmte Warm- und Kaltphasen der Erdgeschichte. Mittlerweile hat Frank Siroccos Team über 60 Bohrkerne gezogen, präzise datiert und die Klimakurve der vergangenen 60.000 Jahre vollständig rekonstruiert. Weil die Bohrungen teuer sind, Zeit brauchen und die Technik für Probennahme und Analyse sukzessive verfeinert werden musste, gingen dafür über 20 Jahre ins Land. Die Sedimentschichten werden datiert, darin befindlicher Pollen analysiert, genetisches Material sequenziert. Mit jedem neuen Bohrkern wurde das Bild der Vergangenheit klarer und vollständiger.
Das wichtigste Ergebnis war eigentlich, dass wir eine Struktur in dem Klimasignal sehen, was exakt so aussieht wie das, was wir vom Nordatlantik und den Eiskernen in Grönland kennen. Das heißt, die Schlussfolgerung ist wirklich, was immer im Nordatlantik geschieht, im gleichen Jahr spüren wir das hier in Mitteleuropa. Und wenn der Nordatlantik in der Vergangenheit in 10 Jahren wärmer geworden ist oder abrupt kälter geworden ist, dann sehen Sie es exakt genau gleich im gleichen Herbst hier in unseren Niederschlägen.
Damit ist klar, das Wetter in Mitteleuropa war auch in grauer Vorzeit schon abhängig von den Klimaverhältnissen im Nordatlantik. Die Bohrkerne verraten aber noch mehr.
Ja, in Aue ist die Situation so, dass ein Bach durch das Maar durchfließt. Den sehen Sie auch heute noch in der Landschaft. Aber den gab es eben halt auch früher, als dieses Trockenmaar noch wirklich ein See war. Und wann immer in diesem Bach ein Hochwasser war und viel Schlamm transportiert wurde, werden diese Partikel in das Maar eingetragen, sinken dort zu Boden. Und wir sehen dann in unserer jahresgeschichteten Abfolge plötzlich eine 3 Zentimeter mächtige Lage von Sediment. Und dann sehen wir schon optisch, das hier ist eine Hochwasserlage.
Denn binnen kurzer Zeit wurde ungewöhnlich viel Sediment in den See geschwemmt. An den Bohrkernen können die Forschenden exakt ablesen, wann es Hochwasser gegeben hat und wie oft sie auftraten. Vor allem interessierte das Team dabei die vergangenen 1000 Jahre.
Und da sehen wir dann, dass Hochwasserlagen im statistischen Mittel alle 20 Jahre kommen.
Also im Schnitt 5-mal pro Jahrhundert. Extreme Sommerhochwasser wie 2021 oder 1342 seien dagegen selten. So selten, dass der Begriff Jahrhunderthochwasser durchaus gerechtfertigt ist. Spannend sei auch, dass die meisten Hochwasserlagen im Mittelalter auftraten. Schuld daran war aber nicht das Wetter, sondern der Mensch.
Und im Mittelalter war die Eifel weitgehend entwaldet, weil man dort Holz eingeschlagen hat für den Städtebau in Köln und Mainz und anderen großen Städten. Und so war die ganze Landschaft wirklich verwüstet. Und ein normaler Regen hat viel, viel stärkere Erosion gehabt als der gleiche Regen, solange wir einen schönen Wald hatten oder Grasbewuchs in den Tälern.
Ähnlich wie bei der Jahrhundertflut im Ahrtal spielte die landwirtschaftliche Nutzung also auch schon früher eine große Rolle dabei, wie verheerend die Folgen eines Hochwassers waren. Die Daten aus den Maarsedimenten zeigen auch, dass das Klima in Kaltzeiten etwas weniger schwankte. Damit waren Wetterextreme gedämpfter. In Warmzeiten hingegen gab es häufiger extreme Niederschlagsereignisse. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass sich Mitteleuropa mit dem menschengemachten Klimawandel künftig auf mehr Extremwetterereignisse einstellen muss. Die vor über 20 Jahren gestarteten Bohrungen in den Vulkanmaren der Eifel untermauern damit die Prognosen der Klimamodellierer.
Ein Beitrag von Michael Stang. Als die Corona-Pandemie im März 2020 auch in Deutschland so richtig Fahrt aufnahm, gab die Bundesregierung die Programmierung der Corona-Warn-App in Auftrag, um die Kontakte von Infizierten besser nachverfolgen zu können. Seit Juni 2020 ist die App offiziell am Start. Bei der notwendigen Weiterentwicklung hat man sich aber leider etwas lange Zeit gelassen, wie Peter Wächering erfahren hat.
Wenn man nicht laut genug schreit und vehement genug schreit, dann schafft es die Politik ja sehr lange, sehr taub zu sein. Digitalisierung ist ja in Deutschland immer noch eine Neuland-Arealbetretung und das zeigt sich hier in dem Projekt auch wieder.
So bringt der Sicherheitsforscher Manuel Artuk auf den Punkt, was im Jahr 2021 rund um die Corona-Warn-App passiert ist, nämlich zunächst so gut wie gar nichts. Dann aber brachten Rapper Smudo und seine Kollegen öffentlichkeitswirksam die Luca-App an den Start. Einige Bundesländer waren so begeistert davon, dass sie den Einsatz der Luca-App für den Check-in in Restaurants und Geschäfte per Verordnung vorschrieben. Bis September 2021 haben 13 Länder mehr als 20 Millionen Euro für die Luca-App ausgegeben, obwohl es in Sachen Datenschutz und Datensicherheit eine Menge Probleme damit gab. Die begannen beim Einchecken via QR-Code. Jan Böhmermann zum Beispiel hat sich via Computerbildschirm von Potsdam aus im Osnabrücker Zoo angemeldet. Im Mai wurde dann das Computersystem eines Gesundheitsamtes erfolgreich angegriffen, ganz einfach über die Luca-App. Die Netzcommunity drängte deshalb darauf, statt auf die Luca-App zu setzen, die Corona-Warn-App so weiterzuentwickeln, dass sie ähnliche Funktionalitäten bietet. Doch Bundeskanzleramt und Bundesgesundheitsministerium reagierten lange gar nicht, kritisiert Manuel Artug.
Dann hat man natürlich das Feld dem Covid-Glücksritter überlassen, der dann gerne zugeschlagen hat, aus der Not heraus, dass dann der Bedarf immer mehr gewachsen ist, aber auch das nicht durch kommerzielle Anbieter vernünftig und ordentlich geleistet werden konnte, wurde der Aufschrei der Community immer lauter. Und das hat dann immerhin irgendwann auch das Gesundheitsministerium und Bundeskanzleramt gehört, offenbar, und gesagt, oha, da müssen wir was tun und dann brauchen wir einen weiteren Auftrag, den wir vergeben müssen. Aber zu spät.
Die monatelange Funkstille der Regierung in Sachen Corona-Warn-App erklärt sich der IT-Sicherheitsexperte Artug so.
Meine Vermutung ist, dass auch hier wieder Staat und Verwaltung zeigen, dass das Know-how, wie erstellt man eine Software, wie betreibt man die, wie macht man die Roadmap, wie vermarktet man die, schlicht nicht als Wissen vorhanden ist in-house, sondern man eben gesagt hat, naja, liebe Leute, programmiert mal da diese Version 1.0 und ihr habt da relativ viel Freiheit, macht mal. Und nachdem die Version 1.0 da war, wusste man einfach nicht mehr, wie es weitergeht.
Staatliches Zögern gab es zunächst auch bei der Integration von digitalen Impfzertifikaten in die Corona-Warn-App. Zunächst sollte das Impfzertifikat nämlich auf Blockchain-Basis arbeiten, also mit einem fälschungssicheren digitalen Dokument, in das alle Buchungen eingetragen werden. Gleich 5 dieser Blockchains sollten den digitalen Impfpass absichern. Dass daraus nichts wurde, überrascht Manuel Artug nicht. Das Ganze war viel zu kompliziert und zu kostspielig.
Mehrwert stellt es nicht wirklich dar aus Sicherheitssicht oder aus funktionaler Betriebssicht. Und dann war es natürlich schwierig zu sagen, juhu, wir haben jetzt digitale Impfzertifikate mit 5 Blockchains. Das macht ja dann auch 5-mal keinen Sinn.
Die EU-Kommission nahm das Heft schließlich in die Hand und veröffentlichte einen eigenen Entwurf für den digitalen Impfausweis. Ganz ohne Blockchain. Dieses EU-Zertifikat wurde dann rasch in die deutsche Corona-Warn-App integriert. Und bei der Kontaktnachverfolgung kann die Corona-Warn-App inzwischen sogar Daten der Luca-App einlesen. Laut Datenportal Statista wurde die Corona-Warn-App bis Herbst 2021 rund 26 Millionen Mal heruntergeladen. Im Herbst ist eine neue Version auf den Markt gekommen, mit verbesserten Funktionen für die Verwaltung von Impfzertifikaten und den Check-in in 2G-Bereiche. Ende Dezember 2021 hat das Robert-Koch-Institut bereits 39 Millionen Downloads der App bekannt gegeben. Offenbar haben die neuen Funktionen also neue Nutzer überzeugt.
Es ist ja so, dass dann die Updates kamen, dann wurde auch verstärkt kommuniziert, Werbung und Marketing gemacht. Und das hat sich ja nicht beschränkt auf den Twitter-Account der Corona-Warn-App selbst, sondern auch das RKI oder das Bundesgesundheitsministerium und andere haben ja auch darüber geschrieben. Und das bringt natürlich auch deutlich mehr Reichweite und mehr Verbindung mit Seriosität. Und das erweckt dann auch wieder Vertrauen bei den Nutzerinnen. Und Vertrauen führt natürlich zur Nutzung.
Wie viele Menschen in Deutschland die App nicht nur heruntergeladen haben, sondern auch regelmäßig nutzen, weiß allerdings keiner so genau. Denn die App garantiert auch hier Privatheit. Online-Umfragen des Robert-Koch-Instituts unter dem Twitter-Account Corona-Warn-App zum Umgang mit Warnmeldungen und ähnlichem Nutzungsverhalten lassen den Schluss zu, dass die App recht häufig genutzt wird. Dafür sprechen auch Zahlen wie etwa jene knapp 1 Million NutzerInnen, die ihre Kontakte über die App über ihren positiven Corona-Test informiert haben. Knapp 73 Millionen Testergebnisse sind via Corona-Warn-App bis Mitte Dezember übermittelt worden. Die App gilt nicht nur in der Netzcommunity als einer von vielen Bausteinen der Pandemiebekämpfung. Damit sie das bleibt, muss sie allerdings stetig weiterentwickelt werden.
Peter Welchering war das mit einem Update zur Corona-Warn-App. Fehlen hier noch die Meldungen? Michael Stang hat sie für uns.
Das neue Weltraumteleskop James Webb hat seinen Sonnenschutzschild mittlerweile komplett geöffnet. Das teilte die US-Weltraumbehörde NASA mit. Eine Reihe kleiner technischer Probleme seien behoben worden und bis morgen sollen die 5 Spezialfolien noch fertig gespannt werden. Der Sonnenschild vom Format eines Tennisplatzes ist extrem wichtig, damit die empfindlichen Infrarotsensoren des Teleskops nicht überhitzen. Mit ihnen soll das teuerste und leistungsstärkste jemals gebaute Weltraumteleskop Erkenntnisse über die frühe Zeit nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren liefern. Die Zahl nachgewiesener Omikron-Fälle in Deutschland hat sich binnen einer Woche mehr als verdreifacht. Wie das Robert-Koch-Institut heute mitteilte, würden nun 35.529 Fälle der neuen Corona-Variante zugeordnet. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 10.443 gelegen. Für die laufende und auch die zurückliegende Woche rechnet das RKI mit einer hohen Zahl an Neu- und Nachmeldungen. Zwischen der erstmaligen Meldung einer Corona-Infektion und dem Laborergebnis über das Vorliegen einer bestimmten Variante können je nach Nachweismethode mehrere Tage oder sogar Wochen liegen. In die Zahlen fließen laut RKI nur Omikron-Fälle ein, die über eine vollständige Erbgutanalyse sicher nachgewiesen sind oder bei denen ein variantenspezifischer PCR-Test einen Verdacht auf Omikron ergeben hat. Archäologen haben das erste menschliche Opfer der Thera-Katastrophe entdeckt. Vor rund 3500 Jahren war der Santorini-Vulkan in der Ägäis ausgebrochen, was zu einer der größten Katastrophen der europäischen Bronzezeit führte. Die Eruption auf der griechischen Insel Thera löste mehrere Tsunamis aus, die die Küsten des östlichen Mittelmeers zerstörten. Nun hat ein internationales Archäologieteam in der Türkei erstmals die Überreste eines Menschen entdeckt, der bei dieser Katastrophe gestorben war, heißt es im Fachblatt PNAS. Demnach entdeckten die Forschenden das Skelett eines jungen Mannes in einer Gesteinsschicht, die der Tsunami über das Land gespült hatte. Darmbakterien prägen das Schlafmuster von Babys. Bereits bei 3 Monate alten Säuglingen gibt es einen Zusammenhang zwischen Gehirn, Darm und Schlafverhalten. Das berichtet ein Team des Universitätsspitals Zürich im Fachblatt Progress in Neurobiology. Den Daten zufolge schlafen Neugeborene mit einer eher wenig diversen Bakteriengemeinschaft im Darm besonders tagsüber viel. Babys mit einer reiferen Darmflora, in der sich besonders viele Arten tummeln, wachen nachts hingegen häufiger auf. Ameisen flicken Löcher ihrer Stammbäume. Bereits bekannt war, dass die in Mittel- und Südamerika heimischen Aztekenameisen ihre Wirtspflanzen gegenüber Angreifern verteidigen. Es handelt sich dabei um Vertreter der Brennnesselgewächse, die sogenannten Ameisenbäume. Durch Zufall ist nun ein Team des Smithsonian Tropical Research Institutes in Panama auf eine bislang unbekannte Symbiose zwischen Pflanze und Tier gestoßen. Demnach versorgen die Insekten auch frische Baumwunden, vor allem wenn ihre Brut direkt bedroht ist, heißt es im Journal of Hymenoptera Research. Die Beobachtung gelang den Forschenden, nachdem ein Stein ein Loch im Baum hinterlassen hatte. Weitere Versuche zeigten, dass die Ameisen, sobald Löcher in die Pflanzen gebohrt wurden, zum Wundbereich rannten und anfingen, die betroffenen Stellen mithilfe von Pflanzenfasern zu flicken. Innerhalb von 2,5 Stunden war die Größe des Lochs deutlich reduziert. Häufig wurde es binnen 24 Stunden vollständig repariert.
Sternzeit, 4. Januar. Mondsichel mit planetarer Viererkette. Kurz nach Sonnenuntergang kommt es tief am Südwesthimmel zu einem besonderen Gruppentreffen. Am noch von der Abenddämmerung aufgehellten Firmament lassen sich unser Mond und die Planeten Jupiter, Saturn, Merkur und Venus erspähen. Am auffälligsten ist Jupiter. Er leuchtet am höchsten und am weitesten links in der Viererkette. Ein Stück rechts unterhalb ist mit viel Glück der Ringplanet Saturn auszumachen, der lichtschwächste der vier. Etwas tiefer zeigt sich heute Abend die Mondsichel. Noch dichter am Horizont als Saturn befindet sich Merkur, der kleinste und innerste Planet im Sonnensystem. Ein Stück rechts von ihm leuchtet schließlich die Venus. Sie ist zwar sehr hell, steht aber von allen am tiefsten. Stünde auch noch Mars in dieser Himmelsgegend, so wären alle 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten dort versammelt. Das himmlische Beisammensein ist nur bei absolut klarem Himmel zu verfolgen. Und der Blick an den Südwesthorizont muss frei von Bäumen, Bergen und Häusern sein. Wer heute Abend die Viererkette mit Mond verpasst, wird spätestens übermorgen die dann viel höher stehende Mondsichel mit Jupiter erkennen. Die beiden setzen sich auch bei nicht ganz perfekten Bedingungen durch. Die Vierergruppe löst sich schnell auf. Die Venus eilt bis zum Wochenende auf die Sonne zu. Merkur und Saturn verschwinden innerhalb der nächsten 2 Wochen. Einzig der zunehmende Mond lässt sich nun Abend für Abend verfolgen. In der Nacht zum 18. Januar strahlt er als Vollmond in den Zwillingen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Am Mikrofon war Ralf Krauter.